Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Was bedeutet eigentlich der Karfreitag noch? Für katholische und evangelische Christen ist es einer der höchsten Feiertage überhaupt. Zumindest in Wien sind die christlichen Gruppen aber inzwischen deutlich in der Minderheit. In Volks- und Mittelschulen dominiert der Islam 41%. Christliche Gruppen liegen bei 34%. Katholiken überhaupt nur mehr 17%. Das ist ein Thema, über das wir heute reden werden. Das andere, die Wien-Wahl. Noch eine Woche Wahlkampf, dann die Entscheidung, die für ganz Österreich interessant sein wird. Denn wie geht's aus? Haben wir in Wien künftig wieder nur eine Zweierkoalition oder vielleicht sogar eine Ampel? Wir werden sehen, mit wem Bürgermeister Michael Ludwig demnächst regieren wird. Und international dominiert weiterhin der Zollkrieg von Donald Trump. Geht es so weiter, werden 80% der China-Waren nicht mehr in die USA importiert werden können. Wohin gehen sie? Natürlich nach Europa. Möglicherweise werden wir mit Dumpingware aus China überrollt. Ein Tsunami droht und ab Juli steht Österreich wohl unter dem Kuratel der EU. Ein Defizitverfahren droht. Mein Name ist Karl Wendel, ich begrüße wieder Hans Arsenovic.
Danke für die Einladung.
Grünpolitiker und Unternehmer bei uns im Studio und Journalist Richard Schmidt.
Danke für die Einladung.
Heute Karfreitag und Wiens Klassenzimmer stehen vor einem absoluten Umbruch. Der Islam ist nun stärkste Glaubensgruppe in den Pflichtschulen der Hauptstadt. Stellt der Islam mittlerweile die größte Religionsgruppe, 41,2% Islam. Und im Vergleich zum Vorjahr waren es noch 39%, vor 10 Jahren überhaupt nur 5%. Römisch-katholisch ist absolut ins Hintertreffen geraten, 17,5%. Naja, zumindest die Entwicklung in den Volks- und Mittelschulen ist bemerkenswert, Herr Senovic, oder?
Ja, also zunächst gratulieren wir heute mal zu dem höchsten Feiertag, wie Sie gesagt haben, allen Christen. Karfreitag, eigentlich der Tag, auf dem die christliche Religion ja aufbaut. Und was Sie von den Schulen gesagt haben, ich habe halt ein bisschen eine andere Sicht, weil ich finde, dass Religion Privatsache ist. Ja. Ich verstehe nicht, warum überhaupt in Schulen Religionsunterricht zum Beispiel gemacht. Ich bin ja voller Fan, dass wir Ethikunterricht machen und Religion in einen privaten Bereich zurückgedrängt gehört. Meine ich wirklich so. Und es ist ja nicht einmal das Problem, dass eine Religion das Thema ist in unserer Gesellschaft, weil ich erinnere daran, wir hatten schon in der Monarchie den bosnischen Islam. Es waren Soldaten in der KK-Armee und das war überhaupt kein Thema. Bis zum Schluss, der bosnische Islam war immer sehr moderner Islam, die Aleviten sehr modern, sondern es geht ja, was dahinter ist, wenn es zu einem Politikum wird. Ja. Von daher bin ich generell dafür, dass wir das rausdrängen aus der Öffentlichkeit, aus den Schulen, die Religionen einen Ethikunterricht machen. Und wenn jemand privat sich religiös weiterbilden möchte oder seine Kinder, dann muss er das halt privat organisieren.
Ja, aber es geht nicht nur um Islam und Religion als solche, sondern erfahrungsgemäß sind jene Gruppen auch jene, die nicht Deutsch sprechen. Und das ist in den Schulen schon ein Problem, Herr Schmidt, oder?
Naja, und das Problem ist ja viel tiefer liegend. Wir haben ja, das ist ja nur ein Symptom, was wir jetzt präsentiert bekommen, was ja auch jahrelang weggeleugnet worden ist, diese Entwicklung. Da galt man ja noch bis vor kurzem als Verschwörer und Schwurbler, wenn man gemeint hat, irgendwann wird der Islam stärker in Wien sein als wie der christliche Glaube. Jetzt haben wir es in den Schulen schon schwarz auf weiß. Und ich habe mir das ausheben lassen, in 2028, also ist noch nicht so weit, also 2,5 Jahren, dann die Mehrheit der in Wien lebenden Menschen ist dann nicht mehr Österreicher. Also wir haben dann einen Anteil von zugereisten, zugewanderten Menschen, der wesentlich höher ist in Wien, als die, die hier geboren worden sind. Und das ist schon bemerkenswert, das ist eine neue Dimension. Und das sind alles nur Symptome. Und weil es dann immer heißt, naja, die Demografie macht das, die Demografie, naja, die ist nicht vom Himmel gefallen. Ich gebe natürlich als Gesetzgeber, als Bundesregierung die Parameter vor, wie sich die Demografie entwickelt. Und die Vorgängerregierungen in diesem Land haben die Parameter so festgelegt, dass die Grenzen scheunentormäßig offen gestanden sind, dass jeder kommen hat können. Natürlich aus den ärmsten Ländern dieser Welt unseren Luxus, unseren Lebensstandard natürlich auch annehmen wollten, logischerweise. Den kann ich mir überhaupt keinen Vorwurf machen. Und dann in Wien mit 1.209 Euro pro Monat alimentiert werden. 1.200 Euro ist in deren Ländern ein Wahnsinnsgeld und die haben alle Handys und das spricht sich relativ schnell herum, dass man dann als syrische Familie 4.600 Euro kriegt in dieser Stadt. Das ist jetzt so, das ist auch erwiesen, auch bestätigt, musste auch die SPÖ anerkennen und zustimmen, dass so ist. Das heißt, ich habe einen gewaltigen Pull-Faktor. Und es wird weitergehen. Es wird ja noch viel schlimmer werden. Schlimmer insofern, weil ja das nicht das Problem ist, ob die jetzt Deutsch sprechen oder nicht Deutsch sprechen. Das ist vielleicht ein kleines Problem. Das Problem, das große Problem ist, was dahinter steht, hinter dem Islam. Frauenfeindlichkeit, eine Kultur, die nicht mit unserer kompatibel ist, ja, mit gegen LGBTQ. Also wir haben da einen massiven Konflikt, den wir uns selber schaffen in dieser Stadt durch diese Einladungspolitik, weil diese Menschen nicht das denken und machen wollen, was wir schon immer jetzt in einer modernen Gesellschaft, in einer offenen Gesellschaft machen wollen. Nämlich, dass wir die Frauenrechte ehren, dass wir eine offene Gesellschaft sind, dass wir auch Andersdenkende leben lassen, Gott sei Dank, und niemanden vom Hochhaus stürzen, der vielleicht homosexuell ist. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Und das kommen schon welche zu uns, die durchaus mit diesem Islamismus massiv infiziert sind. Und das sehe ich das große Problem.
Ja, gut, Herr Schmidt sieht es natürlich ein wenig schärfer als viele anderen. Aber vielleicht noch einmal ganz kurz die Zahlen, weil das vorhin ein wenig schnell an uns vorübergerauscht ist. Also die religiöse Verteilung in Wiens Pflichtschulen 2025 schaut so aus. Islam 41,2%, römisch-katholisch 17,5%, orthodox, und das ist interessant, 14,5%, ohne Bekenntnis 23%, Judentum 0,1% und andere Religionen weitere 0,9%. Also man sieht schon eine massive Verschiebung in eine bestimmte Richtung, wie Sie angeschaut haben.
Naja, und man muss auch sagen, Entschuldigung, das muss ich noch sagen, das ist ja das große Problem, dass das 10 Jahre lang ignoriert worden ist, diese Entwicklung. Das haben ja klügere Menschen schon 2015 erkannt, wenn man im Land, ich habe es halt geschrieben, 433.000 Menschen unkontrolliert reinlässt in den letzten 9 Jahren, wenn man das macht, dass man dann hier diese demografische Entwicklung hat. Das ist ja logisch. Und dann wundern wir uns, dass wir ein Budgetdefizit haben, keine Schulplätze mehr haben, keine Kindergärtenplätze haben, OP-Wartezeiten auf ein Jahr haben. Na logisch, wenn man 433.000 Menschen reinlässt, ist das zu viel.
Ja, und diese Zahlen, diese Umfrage stammt übrigens aus dem Büro der Bildungsstadträtin Bettina Emmeling, die jetzt die neue Spitzenkandidatin der NEOS in Wien ist.
Weil sie teilen sich das gerade.
Oder gemeinsam mit einer zweiten Kollegin, sie hat das Amt von Christoph Wiederkehr, der ins Ministerium gewechselt ist, übernommen. Insgesamt wurden 112.600 Kinder in diese Erhebung einbezogen. Also schon auch ein Problem im Bildungssystem.
Absolut, aber ich möchte vielleicht vorher noch mal ausholen, weil es wird so viele Sachen vermischt und erst einmal, per se ist ja Integration, also Wien hatte 1870 700.000 Einwohner und 1920 2 Millionen Einwohner. Also innerhalb von einer Generation ist die dreifache Summe nach Wien gekommen. Die sind alle aus den K&K-Ländern gekommen. Das war ja nicht per se, ist nicht, dass Menschen zu uns kommen, das Problem, per se. Ja, also es kommen Leute aus den Bundesländern nach Wien, es kommen Leute aus der EU nach Wien, aus allen Herkunftsländern. Ist ja auch oft eine Bereicherung gewesen. Damals war es eine Bereicherung, nicht nur in wirtschaftlich. Sie kennen die Ziegelbäume ohne, am Wienerberg, ohne die ist nicht Wien gar nicht entstanden wären. Sie kennen die Kulinarik und, und. Auch per se nicht die Religion das Problem. Warte, ganz kurz. Nicht die Religion ist das Problem, weil es hat, wie gesagt, immer wieder, wenn das im Privatbereich ist, es gibt moderne Muslime, die das halt privat, und ich sage, der bosnische Islam war immer zum Beispiel ein sehr moderner Islam, war nie das Thema, wie Bosnier nach Wien gekommen sind.
Ja. Natürlich ist Religion ein Problem, wenn ein mit dem Islamismus infizierter Typ in der Wiener Innenstadt vier Leute ermordet, dann ist das ein Problem. Das kann man nicht einfach sagen, dass Religion spielt keine Rolle und das soll jeder im privaten Zimmer machen.
Das habe ich.
Der geht raus in die Innenstadt und metzelt Leute nieder.
Ja.
Das ist ein Problem, das ist deren Religion.
Ja, aber bitte mir nicht in den Mund legen, dass ich das nicht, dass ich das gut heiße. Oder
ja, nein,
ich würde nur damit sagen, nur weil ein Religionsbekenntnis hast, hast du es per se noch immer nicht, dass das das große Problem ist. Sondern was dahinter ist, immer dann, wenn ich das zu einem politischen Islam zum Beispiel ausführe, wenn ich das in einer radikalen Form ausführe. Und das ist ja das Thema. Und da bin ich bei Ihnen, vorher, was Sie gesagt haben, dass wir als Gesellschaft einerseits das Recht haben müssen, dass wir sagen, okay, was in einer Zuwanderung, was verträgt eine Gesellschaft, wie viele Personen verträgt eine Gesellschaft, was können wir stemmen, dass wir das steuern können. Und zweitens bin ich voll dafür, dass die Menschen, die hierher kommen, natürlich nach unserem Wertekompass leben müssen.
Ja,
und da bin ich voll bei Ihnen.
Wir sind ja da einer Meinung,
ja.
Weil ich bin ja auch dafür, wer A sagt, muss auch B sagen, wenn wir eine Bundesregierung und eine Stadtregierung haben, die keine Pull-Faktoren abschafft und das auch jeden Tag praktiziert, das macht denen sehr viel Geld gibt, die neu dazugekommen sind, dann muss ich auch dafür sorgen, dass es genug Schulplätze gibt,
dass es auch
psychische Betreuung für verhaltensoriginelle Vertreter dieser Glaubensgruppe gibt und. Ich muss auch dafür sorgen, dass die einen Job kriegen und. Da muss ich halt auch wieder Geld in die Hand nehmen. Aber ich kann nicht sagen, kommt alle zu mir, ja?
Das habe ich ja gerade gesagt.
Und dann macht's, was ihr wollt.
Ich habe gerade gesagt, aber ich möchte nur nicht, dass man das in einen Topf hat. Ich habe gesagt, noch einmal, ich kann mich an den Bosnienkrieg erinnern. Da sind viele Menschen aus Sarajevo zum Beispiel nach Wien gekommen, die auch Muslime sind, wo das überhaupt kein Thema war. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das damals ein Thema war, die Religion.
Also aber es gibt halt Unterschiede zwischen Banja Luka und Bugojnje und Kabul.
Aber deswegen möchte ich nicht alles in einen Topf fahren und sagen, es ist die Religion an sich, weil die Religion an sich ist es nicht, sondern es ist das, was dahinter steht. Und ich bin eh bei Ihnen, dass ich gesagt habe, okay, ich bin auch dafür, dass wir festlegen, wie viele Menschen zu uns kommen, was die Gesellschaft sagt. Ich würde gerne, dass das geordnet passiert. Ich würde gerne, dass man sagen, so wie es Neuseeland, Kanada macht, dass man sagt, okay, in diesem Jahr würden wir, ich weiß nicht, 10.000 zulassen, die diese Skills haben, die sollen zur Botschaft gehen, die sollen ihre Zeugnisse dort hinterlegen, Deutschkurse machen.
Ein wunderbarer Tag, dass das ein Grüner sagt.
Ja,
der Grünen Mitregierung mit der SPÖ Wien, habe ich das nie gehört. Da hat es nur geheißen, wenn man diese Probleme aufzeigt, die sich ja schon damals unter Maria Vassilakou ja schon aufgetan haben.
Maria Vassilakou war nicht am Syrienkrieg für Zuzug und Asyl ist immer der Bund zuständig. Und wer 2015 war, ist sicher falsch. Keine Grünen.
Das ist eben falsch. Wenn ich hier einen Anreiz schaffe, dass ein Syrer 1.200 Euro kriegt, sobald er nur hier den Fuß auf den Boden setzt in der Stadt Wien, dann habe ich einen Pull-Faktor geschaffen. Das sagt jeder Experte, das sage nicht nur ich. Und damals unter Rot-Grün war das Wien-Bashing, wenn man davor gewarnt hat. Dieses Wien-Bashing hat sich jetzt manifestiert als Wahrheit. Und jetzt sagt man wieder, naja, das ist eine Herausforderung. Ich kann mich an das ZIP-2-Interview des Bürgermeisters noch erinnern. Wie gesagt, naja, das ist eine Herausforderung. Und man muss das mit den Bundesländern gemeinsam machen. Nein, er kann das regeln. Er kann am nächsten Tag, wenn er erfährt, dass eine syrische Familie 4.600 Euro kriegt, kann er runtergehen zu seinem Stadtrat, zu Herrn Peter Hacker und sagen, bitte, stell das ab. Das ist eine Frechheit, das geht so
aber
nicht. Eine
verarschende Arbeit verlangt haben damals und auch später, für Asyl ist die Bundesregierung zuständig. Ich glaube, es war damals der Doskozil sogar, war der nicht Innenminister? der die Grenzen hätte schützen sollen. Es war ja nicht ein...
Das ist ein bisschen ein Schuss ins Knie, weil jetzt war ja Ihre grüne Partei auch mit in der Bundesregierung. Also ich habe auch nichts gehört, dass da die Grenzen geschlossen werden oder dass da australisches Modell...
Aber Sie reden von 2015 und ich wollte gerade sagen, dass
2015 war... Nein, aber jetzt hätten wir ja das ändern können, die letzten 5 Jahre. Hätte man ja wunderbar, man war Werner gut, Kogler, Leonore Gewessler...
Wir können jetzt zurückgehen nein, und wir können noch sagen, so der Kickl war Innenminister in der Zeit und nichts ist passiert.
Ja, Kickl als Innenminister... Asylanträge gegeben damals. Ja, natürlich.
Ja. Gut. Also Pferde für die Polizei.
Sie sehen also, wir sind schon mitten im Wien-Wahlkampf und natürlich das System an Wien-Schulen ist eines der Top-Themen im Wahlkampf schon bisher gewesen. Wie aber wird es im Wien-Wahlkampf weitergehen? Was wird die kommende Woche uns eigentlich noch bringen nach Ostern? Wie heiß wird es zugehen? Mehr davon nach einer kurzen Werbepause.
Erfahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, Sie sehen also, es geht hoch her bei der Diskussion über die Schulen in Wien. Aber nicht nur in Wien ist der Anteil des Islam sehr hoch. Österreichweit sind es etwa 700.000, die eben dieser Glaubensgemeinschaft angehören. Herr Arsenovic hat gemeint, Religion sollte überhaupt raus aus den Schulen. Andere sagen aber wieder, das Kruzifix in den Klassenzimmern ist teilweise ein Teil unserer eigenen Identität und muss so bleiben. Das war aber jetzt ein Thema, das haben wir im ersten Teil der Sendung abgehandelt. Das andere jetzt die Wien-Wahl. Es wird spannend. Und eine Woche Wahlkampf liegen noch vor uns, dann kommt die Entscheidung. Derzeit haben wir in Wien eine Regierung aus Rot-Pink. Ja. Und mit wem wird Herr Bürgermeister Ludwig in Zukunft überhaupt regieren? Herr Schmidt, was erwarten Sie von der kommenden Woche, das Finale im Wahlkampf?
Naja, die letzten 3 Tage haben ja schon einiges gezeigt, wo die Nerven blank liegen. Das einerseits bei der SPÖ-Spitze, dass man sogar schon drohen muss mit einer Dreierkoalition. Ihr wollt doch nicht den gleichen Schmarrn in Wien haben wie jetzt im Bund. Das ist ja schon sehr beachtlich, dass man damit droht. Wir machen sonst eine Dreierkoalition, wenn wir recht viel bei der Wahl verlieren. Etwa vielleicht
bei 36. Bund dabei, das muss man dazu sagen.
Ja, genau, das ist ja wirklich kurios, wenn man davor warnt, vor einem Projekt, wo man mit dabei ist. Ja. Also das ist schon mal Punkt 1. Man sieht da, dass die Nerven blankeln. Zweitens natürlich bei der ÖVP. Also da sehe ich auch ziemlich schwarz, weil da ist nämlich wirklich ein Problem. Wirklich ein Problem, wenn man dann, und das ist jetzt in den Umfragen ziemlich gleichwertig, wenn man jetzt noch hinter die Neos auch rutscht, also dann ist man auf Platz 5 und nur mehr vor der KPÖ und vor Heinz-Christian Strache. Also für eine Kanzlerpartei katastrophal. Also da muss man schon einmal überlegen, was hat der Generalsekretär, der frühere, der jetzige Bundeskanzler, vielleicht hätte noch was machen können im Herbst in der Auswahl der Kandidaten, Spitzenkandidaten. Also sich dann einfach abzuputzen an Karl Mara wird zu wenig sein. Ja, und dann haben wir die anderen 2 noch. Also die FPÖ, die wird sicher ein ganz gutes Ergebnis einfahren. Ich weiß nicht, ob so eine Mobilisierung gelingt wie beim Nationalratswahlkampf. Das erwarte ich mir nicht. Könnte aber sein, dass hier auch das mitspielt, wie sehr jetzt noch die SPÖ im Finale noch draufsetzt. Ja, bitte alles muss uns helfen als SPÖ, damit wir noch halbwegs ein Ergebnis zusammenbringen. Und das wird ja momentan so gespielt.
Ja, Dominik Knäb, der Spitzenkandidat der Freiheitlichen, sagt ja, wir werden zumindest 4 Bezirke erobern. Ist ein Wunschdenken, oder?
Ja, aber darf ich noch vielleicht vorher auch noch einmal ausholen und also Grundanalyse, weil ich ja sehr tagtäglich mit dem auf der Straße und sehr mit dem beschäftigt bin. Die Frage, die Sie gestellt haben, war die richtige, die Sie gestellt haben, nämlich mit wem wird Bürgermeister Ludwig koalieren? Und das ist in Wahrheit die entscheidende Frage, weil Bürgermeister Ludwig wird auch nach dem 27. April Bürgermeister Ludwig sein. Also das steht hundertprozentig fest. Die Roten werden Wahlsieger werden und der nächste Bürgermeister wird wieder Bürgermeister Ludwig sein. In Wahrheit egal, ob sie 31, 33, 35 oder 37%. Ja, egal.
Egal ist das nicht.
Eigentlich egal. Er wird trotzdem Bürgermeister. Können Sie mal glauben, da verwette ich alles, was ich besitze. Der nächste Bürgermeister ist der SPÖ-Parteiobmann. So. Was die FPÖ betrifft, was Sie gesagt haben, ja, Sie werden als Nummer 2, Sie werden große Gewinne haben, weil es war ja die Wahl 2020 am Tiefpunkt. Da hatten Sie knappe 8%. Sie werden sie wahrscheinlich verdreifachen. Aber sie hatten 2015 unter Strache und Gutenes schon mal über 30% die FPÖ in Wien. Ja, diesmal werden sie kommen irgendwo bei 20, ich weiß es nicht. Aber was fix ist, was auch fix ist, mit denen wird der Bürgermeister Ludwig sicher keine Koalition eingehen. Also die Blauen werden sicher nicht, Dominik Knepp wird sicher auf der Oppositionsbank sitzen bleiben, egal wie viel Prozent er macht. Es wird sicher keine Koalition zwischen Blau und Rot geben. Also was bleibt übrig? Mit wem er koaliert, das ist eigentlich die entscheidende Frage diesmal bei dieser Wahl. Das ist eigentlich das Spannende, wo man eigentlich eine Entscheidung treffen kann, entweder mit der ÖVP, ja, Mara, Umfragen, es gibt wirklich Umfragen, wo sie schon einstellig sind. Ich glaube auch, dass der Kurs total falsch ist von Karl Mara, dass er da versucht, weiß nicht, Kickel für Arme zu spülen und sich beim Dominik-Neck-Programm anzuhängen, glaube ich, komplett falsch, aber wir werden sehen am 27. Dann gibt es die Möglichkeit, die NEOS, die letzten 5 Jahre waren die NEOS in der Regierung. Ja, wenn man die wählt, wählt man halt das, dass sich alles so bleibt, wie es ist. Oder man wählt Grün und traut sich mutig, in ein Zukunftsprojekt zu wählen. Und diese Entscheidung kann man eigentlich am Sonntag fällen.
Ich will, ja unsere machen. Zuschauer nicht langweilen mit einer Neuauflage der Diskussion, die wir schon einmal gehabt haben.
Ja,
also, eins sollte schon noch erwähnt sein, dass der Souverän entscheidet am 27. April. Und wenn ich mir jetzt das anschaue, wie Sie das gesagt haben, da fährt eh schon die Eisenbahn drüber und der Michael Ludwig wäre Bürgermeister und egal, was da passiert und wenn er nur so untätig bleibt und nur 3 solche zwei Interviews macht, ist es völlig egal. Die Wähler sind nicht so deppert.
Ja. Habe ich
also behauptet. Die sagen schon, so, es reicht mir, es stinkt mir bis daher. Ich will nicht, dass eine syrische Familie 4.600 Euro kriegt. Ich will nicht, dass 700 Millionen Euro ausgegeben werden an Nicht-Österreicher, die noch nie was einzahlt haben ans System. Ich will, dass diese Stadt wieder pulsiert, dass die wieder einen Aufschwung hat. Und ich wähle einmal was anderes. Das kann ja auch passieren.
Aber ich habe ja gesagt,
und die ganzen Umfrageinstitute, die ja immer so, das möchte ich noch fertig reden, also die haben sich schon ein paar Mal vertan. Also ich glaube schon, vielleicht kann man ein blaues Wunder erleben. Wir haben es bei der Nationalratswahl ja auch erlebt. Da ist durchaus
aber er ist trotzdem ein Bundeskanzler geworden.
Ja.
Beschiss. Ich will ja nur damit sagen,
fix ein demokratiepolitischer Beschiss war das.
Mag sein, dass viele Rote jetzt blau werden, weiß ich nicht, aber fix ist der Rote Parteiobmann wird Bürgermeister und fix ist der Blaue Parteiobmann wird nicht Bürgermeister und bleibt sicher auf der Opposition. Ist leider fix. Und einer der drei wird Vizebürgermeisterin, nämlich Schwarz, Neos oder Grün, auch fix.
Dann nehmen wir mal Ihre These als gegeben an,
ja,
und dann überlegen wir uns, was dann bei der nächsten Wahl passiert.
Ja.
Also alle, die dann noch einmal ignoriert worden sind und wenn dann die FPÖ vielleicht jetzt auf nur 24 oder 22% kommt, das ist ja dann logisch, dass dann die FPÖ nach wieder 5 Jahren wieder auf 28 oder 30.
Aber warum waren sie dann schon bei 2015 bei 31% und sind jetzt nur bei 20? Aber
weil es einen Ibiza-Skandal gibt.
Aber jetzt ist kein Ibiza-Skandal. Sie waren vor 10 Jahren, waren sie schon um 10% weiter, wie sie jetzt sind. Aber Bezirke, das wollte ich noch kurz, das war noch die Frage.
Die Frage war eben, Dominik Knepp glaubt, dass er 4 Bezirke in Wien immerhin relativ große oder überhaupt die größten gewinnen könnte. Da ist Favoriten mit dabei.
Simmering, Floyds auf 21, 22.
Und die Wiener Donaustadt immerhin fast, ja.
Größer wie als Graz fast.
Größer als Graz. Wie sehen Sie das?
Das ist wirklich spannend. Das ist wirklich spannend bei dieser Wahl, weil es rittern unterschiedliche Parteien um Bezirksvorsteher. Die Ausgangslage ist so, dass derzeit die Schwarzen 3 Bezirke haben. 1, 13, 19, die Grünen auch 3, also 7, 8 und 18 und der Rest rot. Aber es war schon mal anders und es wird knapp. Also die Blauen kämpfen wirklich, vor allem, glaube ich, in Floridsdorf und in Simmering. Also Simmering, da hatten schon mal die Bezirksverstehung, dass das sehr knapp werden könnte. Da spielt natürlich jetzt auch HC Strache eine Rolle, ja, weil der in den Bezirken kandidiert.
Und nur für die, die das nicht wissen, HC Strache tritt ja in Wien mit einer eigenen Liste an, plakatiert, er investiert viele hunderttausend Euro, glaube ich, in seinen Wahlkampf,
Ich glaube, da hat keiner einen Einblick in seine Kassen, ich am Maul wenigstens, weiß ich nicht, aber ich weiß nur, dass er natürlich dort, vor allem in Florisdorf zum Beispiel, könnte er sogar, so pervers es klingt, den roten Bezirksvorsteher retten, weil er durch seinen Antritt, da gibt es auch eine zweite blaue Liste, die dort antritt, also die Wir für Florisdorf heißen, das war mal der ehemalige Schimanek, die auch einmal drei Mandate hatten und damals schon dem roten Bezirksvorsteher das Leben gerettet haben, weil der Winner takes it all ist in den Bezirken, also der Nummer 1 wird Bezirksvorsteher. Und wenn dort Strache antritt, könnte es sein, dass er die Blauen dort schwächt. Ansonsten würde ich annehmen, dass sie in Florisdorf und Simmering die Möglichkeit hätten, Bezirksvorsteher zu werden. Auf der anderen Seite die Grünen, das traue ich mich auch wetten, werden sicher in mehr Bezirken in Wien Bezirksvorsteherungen haben als die Blauen. Nämlich 7, also vor allem die Bezirke zwischen Ring und Gürtel. Also vom 2. angefangen, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. sind alles Battle-Bezirke, wenn man so will, wo Grüne mitentscheiden und natürlich auch 18, so wie es jetzt ist. Wird spannend. Ich glaube, dass die Grünen im Endeffekt dann 4, 5 Bezirksvorstehungen haben, die Blauen vielleicht 2. Die Schwarzen, es wird spannend, werden wahrscheinlich sogar ihre verlieren.
Naja, 4 große Bezirke an die Freiheitlichen und Dominik Knepp. Ist das realistisch, Herr Schmidt?
Naja, warten wir mal auf den 27. April. Ich bin da immer vorsichtig mit diesen Prognosen. Es geht schon um diese Grundstimmung, die wir in Wien haben. Und wenn es gelingt, dass die Freiheitlichen das alles zu einem Denkzettel-Wahlkampf noch hindrehen, dann erwarte ich mir schon, dass da auch bei den Bezirken sich einiges ändert. Was ich mir nicht vorstellen kann, und da sind wir uns einig, dass die FPÖ die SPÖ überholt, das wird nicht stattfinden, aber es geht schon darum, wenn man 26% hätte als FPÖ, dann ist das schon ein Erdbeben in Wien. Das ist da dann natürlich schon auch ein massiver Druck auf die SPÖ. Und so wie Sie sagen, dass der Bürgermeister Michael Ludwig dann, egal ob er 31 oder 32% hat, so sicher im Sattel sitzt. Also es gibt nicht nur lauter loyale SPÖ-Genossen zu ihm, sondern es gibt durchaus harte Kritiker.
Kenne ich nicht. Ja. Also ich habe gesagt, der SPÖ-Parteivorsitzende wird Bürgermeister und das bleibt so in Wien. Und ich bin mir sicher, er heißt Michael Ludwig, ganz sicher.
Ja, aber das ist interessant, wie das eben weitergeht. Und vor allem die Frage der Koalition. Wird es eine Koalition mit den Grünen geben, die wir in Wien ja schon gehabt haben? Inzwischen sagen viele, es sind die Grünen Forderungen, was Wien betrifft, höchst unseriös. Deiner Seite.
Finden Sie das? Finde ich gar nicht. Wir haben jetzt Tage wieder, wo wir jetzt schon im April 27 Grad haben, eine Forderung zu stellen, dass wir die Stadt abkühlen müssen, dass wir mehr Bäume pflanzen müssen. Was ist da unseriös? Ich finde das sogar sehr
vernünftig. Naja, es ist absolut unseriös, 100.000 Bäuminnen zu fordern. Okay. Das, wie die Frau Büringer das gesagt hat. Also das ist absolut unseriös. Und natürlich, was auch unseriös ist, und da haben viele Wiener was dagegen, das Wahlrecht für Nicht-Österreicher zu fordern, dass der Bürgermeister gewählt werden kann. Also auf Bezirksebene gekauft, ja, soll jeder mitbestimmen, ob da eine Spielstraße kommt oder ein Baum gepflanzt wird von den Bäuminnen, vielleicht ein Bäumen auch noch dahingesetzt wird. Also das ist völlig egal. Aber den Bürgermeister in dieser Stadt wählen schon nur die Österreicher in dieser Stadt. Und da haben wir mal schon ein Seriositätsproblem, Punkt 1. Punkt 2 haben wir gleich ein nächstes Seriositätsproblem. Alle Parteien sind sich einig, dass die Wiener hier das Recht darauf haben, geschützt zu werden vor 30, 40 syrischen, afghanischen Intensivstraftätern unter 16 Jahren, dass die angehalten werden, dass die eingesperrt werden einmal für ein paar Tage und dass denen einmal zumindest mal gezeigt wird, dass man reagiert. Die Grünen sind dagegen. Warum?
Also sehr lustig, wir reden gerade über Koalitionen, Sie nutzen das sofort, um ein Greenbashing zu machen.
Nein,
sofort
alles in den Top. Jetzt haben wir Wien-Bashing.
Also wenn Sie sagen, dass ich dagegen bin, dass die Menschen geschützt werden in die Gesellschaft vor Straftätern, dann frage ich Sie, Herr Schmidt, das ist falsch. Ich bin dafür, dass die Menschen geschützt werden, egal vor einem Straftäter. Ich bin dafür, jeder von uns ist dafür. Ich weiß nicht, diese Darstellung, es werden immer Grüne in dieses Licht gerückt, wir wollen da Straftäter schützen.
Nein, Sie haben selber gesagt.
Und bitte.
Sie will nicht, dass die angehalten werden.
Sein Blödsinn.
Es gibt Kinderrechte, hat sie gesagt.
Ja,
wortwörtlich.
Ja. Ich will auch nicht, dass ein Elfjähriger im orangenen Gewandel mit Handschellen abgeführt und nach Guantanamo
geredet.
Aber ich finde sehr wohl, dass wir als Gesellschaft uns schützen müssen, als Gesellschaft, aber wir müssen auch die Menschen vor sich selber schützen. Und natürlich müssen wir das tun. Was ist das für eine Frage?
Ja, aber wir sind jetzt ganz woanders. Das ist ja das Absurde und das ist ja das Unseriöse, weil man genau das Gegenteil
gut, behauptet. Also die Entscheidung ist jetzt, wir sind jetzt bei der Wienwahl, die Entscheidung ist jetzt für jeden Wähler grün, weil er mutig ist und sagt, okay, die wollen Bäume pflanzen, die wollen die Stadt kühlen, die wollen Wasser bringen, die wollen...
Wahlrecht für Ausländer.
Wir haben ein Wahlrecht für Ausländer auf der Bezirksebene. Ja, okay. Aber die Frage ist... Das ist jetzt nicht die Frage der Wien-Wahl, weil das Wahlrecht wird auf Bundesebene entschieden. Und wie Sie wissen, sind da drei andere Parteien. Ich weiß es nicht, was die entscheiden. Wir brauchen eine Verfassungsmehrheit und ich hoffe, dass da jetzt was Gescheites ausgearbeitet ist. Es ist aber kein Wien-Wahl-Entscheidungskriterium. In Wien was können wir in Wien machen? Wir sind verantwortlich für die Stadt, wie wir die Stadt bauen, wie wir sie in Zukunft bauen, wie wir sie herrichten, wie wir unsere Straßen bauen. Und das ist jetzt die Frage, die die Wienerinnen entscheiden können. Wollen sie mutig sein und wollen Sie, dass Rot mit Grün geht? Wollen Sie das? Das würde bedeuten, mehr Bäume, Stadt abkühlen. Oder wollen Sie weiter mit der ÖVP vielleicht gehen? Das würde bedeuten, mehr Beton. Diese Entscheidung können die Wienerinnen treffen.
Es gibt aber noch andere Möglichkeiten, dass man vielleicht sich entscheidet, mit der ÖVP gemeinsam.
Habe ja gerade gesagt, mehr Beton.
Oder mit Neos gemeinsam
mehr Beton.
Was heißt mehr Beton?
Naja, mehr Straßen, mehr Beton, warum ÖVP. Mehr
also ich habe da nichts
gehört. Nein, ich weiß, dass Sie einen Tunnel bauen wollen durch ein Naturschutzgebiet, das 6 Milliarden. Sie reden dauernd von Geld, von ein paar tausend Euro.
Die wollen dort
6 Milliarden Euro. Aber Grüne wollen das
koalieren
nicht.
Wollen. Das ist ja das. Aber Sie wollen ja mit dem Bürgermeister koalieren, der das genau machen will.
Entschuldigung, keine Partei wird eine absolute Mehrheit haben. Die Koalition ist an sich ein Kompromissprojekt. Das ist so. Und dass man nicht so hundertprozentig, dass Grüne gegen einen Tunnel sind, der 6 Milliarden kostet, unter ein Naturschutzprojekt, okay, sind wir die Einzigen, die dagegen sind. Naja. Auch das ist ein Entscheidungskriterium für die Wahl. Wenn die Leute das auch so sehen, sollen sie Grün wählen. Wenn sie es anders sehen und sagen, sie hätten lieber Beton, sollen Sie die ÖVP wählen?
Pendler, Zulieferer
Ist ja gut, dass wir verschiedene Angebote haben. Ich finde das super. Ja. Da gibt es ein Angebot von einer Partei, die sagt, sie wollen das nicht, sie wollen keinen Tunnel.
Aber die verharmlosen
das Ganze.
Sie verharmlosen die Grünen, indem sie sagen, sie sind nur für Bäume und nur für den Umweltschutz.
Herr Schmidt, wir haben es beim Lobautunnel.
Da gibt es eine brutale Ideologie.
Da gibt es ein klipp und klares Entscheidungskriterium. Wenn jemand sagt, ich will das nicht, ich will keinen Lobautunnel, ich will nicht 6 Milliarden, dann muss er Grün wählen. Wenn er sagt, nein, es gibt sonst keine andere
Möglichkeit. Weil nämlich die SPÖ, die wesentlich stärkere Partei, sagt, sie will den Lobautunnel.
Nee. Also aber wenn ich das nicht will, dann wähle ich doch keine Partei, die das auch nicht will.
Sonst wären sie ja nicht in die Koalition aufgenommen.
Ich wollte ja gerade sagen, ein super Entscheidungskriterium für jemanden, der da draußen sitzt, dass ich sage, will ich das? Wenn ich das will, dann wähle ich halt ÖVP. Eine Partei, die halt mehr betonen möchte, mehr Straßen möchte, will ich das nicht. Man weiß, wenn man Grün wählt, dass die das nicht wollen. Das ist ja ganz einfach.
Gut, es wird für die Wähler in Wien nicht wirklich leichter, aber wir werden sehen, wie sich am 27. das Ganze entwickelt und danach wird entschieden, welche Koalition wir in Wien haben. Weiterhin eine Zweierkoalition. Oder vielleicht gibt es auch in Wien, in der größten Stadt Österreichs, eine Dreierkoalition. Und vielleicht haben wir, so wie es Herr Schmidt sagt, eine ganz gehörige Überraschung. Wir werden sehen, wie sich das entwickelt. Mehr davon nach einer weiteren kurzen Werbepause.
Fahren, kritisch, weltgewandt. Das Interview des Tages. Im Studiogespräch mit Karl Wendel.
Ja, die Wien-Wahl ist nicht nur entscheidend für die Hauptstadt, sondern für die politische Entwicklung in ganz Österreich. Denn Wien ist eine treibende Kraft sowohl am Sektor Tourismus wie auch bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Es geht also um mehr als nur um die Frage, wer wird Bürgermeister und wer wird der Koalitionspartner. Was im gesamten Wahlkampf natürlich ein wenig zu kurz gekommen ist, meiner Meinung nach, ist die Position positive Aufbruchstimmung, die wir dringend bräuchten in Österreich. Was sind die Highlights? Was passiert eigentlich mit der Kultur? Wird Wien weiter die europäische, wenn nicht gleich weltweite Kulturhauptstadt bleiben? Was kann da getan werden? Man verstrickt sich ein wenig in Kleinkram. Aber so ist es eben in einem Wahlkampf. Jetzt zu einem ganz anderen Thema. Donald Trump hat mit seinem Zollkrieg die ganze Welt in Schockstarre versetzt. Und vor allem sein Krieg mit China, sein Zollkrieg, wird entscheidend sein, auch für die Entwicklung in Europa. 80% der in China erzeugten Waren, die jetzt nach Amerika gehen werden, nicht mehr abgesetzt werden können in den Vereinigten Staaten. Aber wohin gehen sie dann? Wird Europa überrollt werden mit einem absoluten Billig-Tsunami aus China? Und vor allem, wie sollen sich die Europäer in diesen riesen Handelskrieg eigentlich verhalten? Richard Schmidt, wie sehen Sie das?
Momentan ist die Positionierung ja so, dass man eigentlich schon drei Fronten aufgebaut hat in Brüssel gegen eben Russland, logischerweise durch den Angriffskrieg auf die Ukraine, selbstverständlich. Dann hat man jetzt die zweite Front aufgemacht mit Washington und man will hier ja auch gegen Zölle, ich habe mir das angeschaut, das ist ein bisschen Kindergarten, dass man dann die besonders die Bundesstaaten treffen will, wo die Republikaner dann führend sind. Also das ist schon ein bisschen tiefer, ja, was da hier in Brüssel geplant ist. Und die dritte Front baut man sich noch zusätzlich aus, auf dass man auch China jetzt beschuldigt, eben Russland zu unterstützen beim Krieg gegen die Ukraine und auch sich überlegt, Strafzölle gegen China einzusetzen. Also das sind alles ein Dreifrontenkrieg, den wird Europa nicht überleben, zumindest nicht wirtschaftlich. Also man müsste vielleicht so, wie es jetzt die äußerst sympathische Ministerpräsidentin von Italien ja vorgezeigt hat bei ihrem Besuch in Washington, Giorgia Meloni, ein bisschen auf Verhandlungen setzen, auf ein gutes Gesprächsklima mit einem, den ich vielleicht nicht mag. Das kann schon sein, dass ich Donald Trump nicht schätze, dass ich Donald Trump sogar stark kritisiere. Wenn er aber doch einen gewissen in einer gewissen Position sitzt, wo er mich unter Druck setzen kann, dann ist vielleicht das Beste, man verhandelt zuerst, bevor man jetzt auf Totalkonfrontation geht und dann halt auch die USA trifft, aber Europa wesentlich mehr. Und das muss man sich schon einmal vergegenwärtigen, dass wir sehr abhängig sind. Das ist immer so dahingesagt, wir brauchen die USA nicht. Schauen Sie mal in Ihren Computer, was da alles an Programmen ist. Und wenn da so lustige Ideen kommen, ja, und dann schauen wir, dass wir die Tech-Betriebe treffen, die boykottieren wir Europäer, dass wir Google boykottieren und. Das wird uns ziemlich am Schädel fallen, wenn wir das machen, weil da sind nämlich ein paar Betriebe sofort hin, nämlich in Österreich oder in Deutschland. Die sind dann kleiner von wenigen Wochen kaputt und erledigt. Also vielleicht sollte man da mehr nachdenken, mehr verhandeln und vielleicht auf eine positive Stimmung setzen.
Ja, also ich wollte nur sagen, ich hab das schon einmal gesagt, ich wiederhole mich da. Also für mich ist das Verhalten von Trump eigentlich gar keine große Überraschung, ja? Weil er agiert, wie er sein ganzes Leben agiert.
Er ist dafür gewählt worden.
Ja, nein, wirtschaftlich meine ich jetzt. Er agiert so, wie er es gelernt hat, ja, wie er seine Firma führt. Er ist ein Dealmaker, er macht Business und Business heißt, ich schaue, dass ich mehr Umsatz kriege. Und das, was er für eine Firma macht, sein betriebswirtschaftliches Denken, ich muss mehr Umsatz machen, glaubt er, gilt für ein Land auch. Und das ist gefährlich, dass ich für ein Land betriebswirtschaftliche Kriterien ansetze, wo ich eigentlich Volkswirtschaft brauche. Also ein konkretes Beispiel, in einer Firma heißt, ich mache einmal mehr Umsatz, ich schaue, dass ich mehr Umsatz kriege und das ist super für die Firma, du die Kosten reduzieren, du vielleicht schauen, dass ich selber produziere in der eigenen Firma, dann verdiene ich mehr. Das umgelegt auf ein Land, auf eine Volkswirtschaft bedeutet mehr Umsatz, ich mache mehr Zölle, bleibt mir mehr Cash, so denkt er ja. Er will einfach mehr Cash machen. Nur, dass das in einer volkswirtschaftlichen nicht funktioniert, in einem Welthandel nicht funktioniert, dass ich dann meiner Firma Amerika sogar schade, hat er scheinbar noch nicht begriffen, weil in seinem Hirn tickt er halt betriebswirtschaftlich. Was mich nur wundert, dass seine ganzen Berater noch so sich nicht durchsetzen können, aber scheinbar jeder, der irgendwas Negatives bei ihm sagt und sagt, vielleicht geht das nicht so, ist eh weg. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, dass er das alles als Verhandlungsmasse nur nutzt. Wer rudert ja dann immer wieder zurück? Ja? Die europäischen Zölle, die werden dann auf einmal ab morgen gelten die Zölle, dann sagt 1990 Tage doch nicht, Mexiko doch nicht, Kanada doch nicht, China, da ist dann schon der Herr Apple gesagt, das iPhone produzieren wir eigentlich in China. Hm? Dann gesagt, okay, dann nehmen wir die iPhones raus. Also da wird man sehr, sehr schnell. Ich glaube, dass er dem Land und leider auch der Weltwirtschaft mit seinem Agieren nichts Gutes tut. Wir werden das, die Auswirkungen noch spüren, weltweit spüren. Ja? Weil ein Handelskrieg ist ein Krieg, mit viel härteren Waffen, oft wie andere Kriege geführt. Und wir werden das leider alle spüren. Was das Positive für Europa ist, ich möchte etwas Positives sehen. Ja? Wir waren schon sehr lange in Europa abhängig von anderen, auch von Amerika. Wir haben uns immer darauf verlassen, auf die Amerikaner und handelsmäßig, aber auch mit der NATO, auch in unserer Verteidigung. Und jetzt ist einer, der sagt, na, ich kümmere mich nur um Amerika, kümmert sich um euch selber.
So war das, glaube ich, nicht gesagt, aber...
Naja, sinngemäß, er zieht die NATO zurück, er zieht Gelder zurück aus Europa. Also so wie wir uns bisher verlassen haben können wir uns nicht mehr verlassen. Und das ist jetzt das Positive für mich, dass wir hoffentlich aus Europa erkennen, dass wir Land für Land zu klein sind, jetzt gemeinsam einmal agieren und unsere Kraft wieder besinnen und sagen, okay, wir müssen auch selber schauen, dass unsere Wirtschaft selber gestärkt wird, dass auch unsere Verteidigungsmöglichkeit gestärkt wird, unabhängig von den anderen Nationen, auf die wir uns bisher verlassen
haben. Aber wir haben ja das erlebt schon, wir machen alles selber, weil wir sie brauchen ja nicht mehr die amerikanische Hilfe. Ja. Also wir brauchen kein Amazon, wir machen Kaufhaus Österreich.
Naja, ist jetzt ein komischer Vergleich, oder?
Naja, Kaufhaus Österreich, Sie wissen, was da passiert.
Ja, ich weiß genau.
Also es war ein mega Debakel.
Aber das habe ich auch nicht gemeint.
Also,
aber ich kann mich auch erinnern, dass wir während der Corona-Zeit keine Handschuhe hatten, weil die irgendwo anders produziert werden. Also es gibt schon, dass man sagt, wir sollten auch in Europa versuchen, Industrien anzusiedeln in Europa, damit wir auch eine Produktion in Europa haben, die wir brauchen. Und ich meine auch die Verteidigung. Bereitschaft. Wir haben uns doch immer jetzt verlassen auf die NATO und kaum sagt er, nein, ich ziehe da jetzt Soldaten aus Deutschland wieder ab, sind wir nicht vorbereitet und wir müssen uns auch da vorbereiten. Also.
Ja, aber trotzdem bleibt eben die Frage, wieso sich Europa jetzt verhalten. Lassen wir mal Österreich weg. Als Teil der EU sind wir trotzdem relevant. Wie sollen wir uns eigentlich verhalten? Sollen wir jetzt sagen, ausrufen, ein Jahr ohne Gegenstände made in China oder was sollen wir tun? Sollen wir uns in Richtung Amerika entwickeln oder sollen wir uns in Richtung China entwickeln? Denn Trump sagt ja auch, die chinesische Wirtschaft lebt eben davon, dass sie staatlich subventioniert ist, dass es wirklich ein von oben nach unten durch reguliertes System ist, politisch diktatorisch. An wen sollen wir uns halten? Sollen wir uns eigentlich gegen einen Billig-Tsunami aus China genauso abschotten wie die Amerikaner? Was sollen wir tun?
Ja, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber logischerweise wäre es schon gut, wenn man das so fortsetzen könnte wie bisher, dass wir für alle Handelsbeziehungen offen sind, dass wir auch weiterhin versuchen, und das, was ich schon zuerst gesagt habe, möchte ich schon noch einmal erwähnen, es kommt hier auch auf die Tonalität an, auf die Diplomatie. Wenn Giorgia Meloni sagt in einem Statement nach ihrem Besuch im Weißen Haus, die USA sind weiterhin ein verlässlicher Partner, dann strahlt das natürlich an die US-Regierung eine Zuversicht aus, dass man weiter zusammenarbeiten will. Im Gegenteil, sagt die Österreichs Außenministerin in einem Interview, die USA sind kein verlässlicher Partner mehr und zertrümmert hier Porzellan en masse. Ja? Also natürlich kriegt das die US-Botschaft mit, natürlich kriegt das das Außenministerium in Washington mit, natürlich erzeugt das eine Stimmung, die wollen eh nicht mehr mit uns. Das ist eine feindselige Art und Weise, die absolut nicht nötig ist. Wir sind darauf angewiesen, dass unsere Computerprogramme funktionieren aus den USA, dass die Updates am iPhone funktionieren. Wir sind angewiesen darauf, dass die iPhones kommen auch überhaupt. Und dann sagt eine österreichische Außenministerin, die USA sind kein verlässlicher Partner mehr. Also das heißt so quasi, wir machen eine Kriegserklärung auf Handelsebene.
Das, was der Herr Schmidt sagt, ist eins der Hauptprobleme, die wir haben. Während Amerika und China quasi mit einer Stimme sprechen, schaffen wir das in Europa nicht.
Das ist richtig, ja.
Wir sollten in Europa, erstens einmal finde ich, also weder Amerika noch China, ich bin auch für offene Handelsbeziehungen, aber wir müssen uns auch einmal auf die eigene Stärke konzentrieren und wir müssen versuchen, als Europa geeinter aufzutreten, wirtschaftlich geeinter aufzutreten, als Wirtschaftsraum, der wir ja angeblich sind. Und da hilft es natürlich nicht, wenn einzelne Länder unterschiedliche Meinungen haben, weil das ist ja genau das Verkehrte. Das nutzen ja die anderen auch aus. Ja, wenn, ich verstehe ja, wenn der Chinese sagt, er redet mit Land A und Land B und versucht, die EU so zu spalten. Und das passiert in Wahrheit auch, weil wir in Europa es nicht schaffen, mit einer geeinten Stimme, sei es wirtschaftlich, sei es auch militärisch, zu sprechen. Eine Katastrophe. Ich hoffe, dass die Watschen, die jetzt da kommt, so groß ist, dass wir erkennen als Europäer, dass wir das tun müssen, weil wir sonst aus Europa so untergehen.
Ja, wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Vielleicht wird es in Zukunft ein Euro-TikTok geben oder ein Euro-Google oder andere Techniksysteme, die wir auf der einen Seite aus Amerika, auf der anderen eben aus China beziehen und wo wir richtig gehen. Abhängig davon geworden sind. Wir werden sehen, wie sich das weiterentwickelt. Mir bleibt jetzt zu sagen, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes Osterwochenende. Genießen Sie die freien Tage und es wird, naja, halbwegs schön werden, wettermäßig. Danke vielmals, Herr Senowitsch. Danke vielmals, danke. Richard Schmidt.